Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Wir kommen hier auf dem blauen Sofa nun zu einem ebenso ernsten wie verstörenden Thema. Im Gespräch mit einem ebenso klugen und belesenen wie auch charmanten Gesprächspartner, dem aus Wien stammenden Kulturhistoriker Thomas Macho. Herzlich willkommen.
Ja, Kai.
Ebenso ernstes wie verstörendes Thema, das kann man schon an dem Buchcover ablesen. Es ist ganz schwarz. Man muss sich ein bisschen Mühe geben, um den Haupttitel zu erkennen. Das Leben nehmen, haben Sie Ihr Buch genannt. Es geht um Suizid in der Moderne. Wenn man dieses dicke Werk, ungefähr 500 Seiten, liest, dann stellt man fest, ja, das ist ein ernstes Thema, aber es ist kein trauriges Buch geworden. Wie ist das gekommen, Herr Macho?
Ja, das liegt einerseits an der Blickrichtung, die ich gewählt habe. Mir geht es jetzt nicht um die dramatischsten und schwierigsten und komplexesten Fallgeschichten oder jedenfalls nicht in erster Linie, sondern mir geht es um sowas wie kulturelle Reflexionen dieser Erfahrung, die wir alle zumindest daher kennen, dass wir irgendwann im Leben mal über diese Möglichkeit nachdenken. Und das ist, glaube ich, die Pointe der Geschichte. Über den Suizid nachdenken, das kennen wir alle. Das heißt aber nicht, dass wir deshalb alle sozusagen suizidal sind. Das heißt auch nicht, dass wir deshalb dringend Therapeuten konsultieren müssen. Sondern es heißt zunächst, dass wir in ein Verhältnis zu uns selbst treten.
Können Sie ein bisschen genauer sagen, was mit kulturellen Erfahrungen gemeint ist?
Mit kulturellen Erfahrungen sind einfach kulturelle Produktionen gemeint. Also zum Beispiel Romane oder Theaterstücke oder Filme in unserer Zeit, auch TV-Serien oder jetzt im... Das heißt, das große Spektrum medialer, kultureller Erzeugnisse, die dieses Thema reflektieren. Und die versuche ich mir relativ genau unter verschiedenen Gesichtspunkten anzugucken und in ein Verhältnis zu stellen zu den Formen des Suizids, die eben auch besonders genau, sei es in der Philosophie oder auch einfach in der Wirklichkeit der Zeitungen, kommentiert werden.
Also Filme, Literatur, Spiele, alles Mögliche, was es an kulturellen Darbietungsformen so gibt, das gibt es ohne Ende in Ihrem Buch, philosophische Erwägungen natürlich auch. Über Jahrhunderte hindurch durchstreifen Sie die Kultur. Das ist gewissermaßen das Material, von dem Ihr Buch so fast überquillt. Ganz am anderen Ende des Spektrums ist einfach so eine Tat, eine reale Tat, die wehtut, die den Menschen wehtut, der sie tut, die den Menschen wehtut, die hinterblieben sind. Es ist jetzt ja aber nicht so, dass Sie nur total distanziert Literatur analysieren oder so, sondern Sie machen ja auch die Relevanz des Themas deutlich.
Genau.
Können Sie das hier noch mal kurz erläutern?
Also
ich deute nur eine Zahl kurz an. Es gibt mehr Menschen im Jahr, die durch einen Suizid sterben, als durch von außen angewendete Gewalt oder durch Verkehrsunfälle.
Ganz genau. Also etwa Kriege oder auch alle Arten von krimineller Gewalt. Also wenn man die Gesamtzahl nimmt, dann ist die deutlich niedriger als die Gesamtzahl der Suizide. Aber vielleicht noch mal kurz zu diesem Thema. Es gibt dieses Spektrum, diese Idee, dass es auf der einen Seite gibt es das Theaterstück und auf der anderen Seite die reale Tat, den vollzogenen Suizid. Das muss nicht so sein. Also vielleicht denken wir es auch zu sehr aus der Geschichte dieses Spektrums heraus. Und das Zweite, was ich noch gern sagen wollte, ist, diese große Flut, von der, wie Sie bemerken, das Buch geradezu überquillt, die ist relativ jung an Datums. Also dass dieses...
Die große Flut von Thematisierungsweisen.
Genau, von Thematisierungsformen. Über Jahrhunderte wird wenig thematisiert. Es gibt ein paar Standardmotive, etwa im Mittelalter oder auch in der Antike. Es gibt ein paar Texte, aber das sind nicht die Texte, die man in jeder Bahnhofsbuchhandlung kaufen kann. Das ist sozusagen Stoff für kleine Eliten. Wenn Seneca darüber nachdenkt, dass es ein Zeichen dafür ist, sich selbst zu gehören, wenn man auch darüber nachdenken darf, wann man sozusagen sagt, es ist genug.
Also Seneca, der Stoiker.
Philosoph, der Stoiker oder so. Dann ist das mehr oder weniger eine Kommunikation für eine ganz kleine Gruppe von Menschen. Und ab der Moderne entwickelt sich eine Fülle von Thematisierungsmöglichkeiten. Das hat natürlich eine ganze Menge damit zu tun, dass wir einen gewaltigen Alphabetisierungsschub erleben, dass eben nicht mehr nur 10% der Bevölkerung überhaupt in der Lage sind, zu lesen und zu schreiben.
Und kann man das datieren? Ist es tatsächlich der Werther von Goethe, 1774 oder 75? Ja. Ist das der Zeitpunkt, an dem an dem diese Flut von Thematisierungsweisen des Suizids entsteht? Oder ist das
also ein bisschen vorher schon. Es beginnt tatsächlich schon im Shakespeare-Theater im 17. Jahrhundert. Und auch da gibt es schon die großen Warnungen, dass es ganz entsetzlich sei, die Leute ins Theater gehen zu lassen, weil wenn sie dann so schlimme Dinge auf der Bühne sehen, wer weiß, was dann passiert. Aber massiver wird es tatsächlich dann mit dem Werther. Und ich habe für mich immer das Datum des modernen Beginns für dieses Thema mit 1751 identifiziert, denn da ist Friedrich II. In Anwesenheit von Voltaire auf die Idee gekommen, sämtliche Suizidstrafen aufzuheben. Und das muss man sich mal in Erinnerung rufen. Der Suizid war eben jahrhundertelang erstens verboten, zweitens eine Todsünde und drittens mit gravierenden Strafen belegt, die natürlich nicht immer den Suizidenten trafen, sondern manchmal auch nur die Familienangehörigen, aber eben guter Grund, dieses Thema nicht zu diskutieren.
Ja, und bevor wir jetzt die Moderne ein bisschen durchstreifen, denn da gab es ja auch Entwicklungen, vielleicht nochmal ganz kurz grober Blick auf Antike und Mittelalter. Also Sie haben gerade gesagt, Suizid ist verboten gewesen und mit Strafen belegt gewesen, aber das klingt mir jetzt ja eher so nach einer christlichen Idee. In der Antike gab es auch die Vorstellung von einem heroischen, von einer heroischen Selbsttötung.
Genau, da gab es die Idee des heroischen Suizids, aber das betraf in der Regel hochrangige Militärs nach einer Niederlage. Es betraf schon nicht mehr die einfachen Legionäre, denn da war der Suizid natürlich verboten.
Desertion.
Genau. Mhm. Und man muss auch sagen, es gab auch in der Antike Suizidstrafen. Also ganz so eindeutig ist das nicht. Gerade eine der berühmtesten Suizidgeschichten, nämlich die Geschichte von Lucrezia, die irrsinnig oft ja auch abgemalt und dargestellt worden ist, hat was damit zu tun, weil Tarquinius, um den es dabei geht, der hat tatsächlich jeden Suizid so stark als Machtkritik interpretiert, als Zweifel an seiner gerechten Herrschaft, dass er die Leute kreuzigen ließ. Also auch das gab es in der Antike. Ja. Und wir täuschen uns heute manchmal deshalb, weil wir die Philosophen sehen, die das tatsächlich relativ oft geschrieben haben, weil wir die Abschiedsrede von Sokrates lesen, weil wir die Briefe von Seneca lesen, weil wir Plutarch oder Cato oder was auch immer lesen. Aber das sind kleine Gruppen. Das ist nicht die gesamte Bevölkerung.
Und das Mittelalter als Kontrastfolie?
Und im Mittelalter ist es explizit dann als sozusagen ganz, ganz schwere Sünde gebrandmarkt. Also als Doppelmord, sagt ein Theologe im 17. Jahrhundert, weil wenn ich jemand anderen ermorde, dann töte ich dessen Körper, aber wenn ich mich töte, dann ermorde ich meinen Körper und meine Seele. Also eigentlich bin ich dann ein Doppelmörder.
Und nehme dieses Leben Gott.
Genau, denn das Leben gehört Gott, er hat es uns geschenkt und deshalb darf ich es nicht selbstständig beenden.
Und diese Perspektive, diese christliche Perspektive, dass es verboten ist in dieser drastischen Weise, also dass der Vorwurf doppelt ist und dass das Leben nehmen nicht nur mich selbst, sondern auch Gott betrifft, wie lange strahlt der noch? Also der strahlt ja jedenfalls auch noch in die Zeit nach 1800.
Ja,
also absolut. Werther war auch ein Sünder.
Werther war aus der Perspektive der Kirche natürlich auch ein Sünder und an die Stelle der kirchlichen Beurteilung schiebt sich dann im 19. Jahrhundert langsam die medizinische und psychiatrische. Das heißt, die Meinung, es ist kein Sünder, moralisch ist das gar nicht das Thema, sondern krank. Der Suizident ist krank oder wahnsinnig, irrsinnig und man muss sich vielleicht dann auch deshalb um ihn bemühen und um ihn kümmern.
Jetzt haben Sie insgesamt einen Blick auf dieses Thema, der sehr, sagen wir mal, wuchtig ist. Also Sie wollen dem Suizid ablesen etwas über die Moderne insgesamt. Also die Grundthese, Ausgangsthese ist, wenn ich den Suizid betrachte über 2-3 Jahrhunderte hinweg, dann erkenne ich etwas über die Epoche, in der wir leben. Und eine Ihrer Thesen ist, es hat in der Zeit sowas wie eine Enttabuisierung gegeben. Ja. Also noch um 1800 wurden Selbstmörder, wie man damals gesagt hat, oder auch heute noch verschiedentlich sagt, gar nicht beerdigt auf dem christlichen Friedhof. Heute gibt es aber eine Enttabuisierung. Können Sie ein bisschen erläutern, was Sie damit meinen?
Man kann leichter darüber reden.
Denn
man
harmlos ist daran nach wie vor nichts.
Bitte?
Harmlos ist daran ja nach wie vor nichts.
Nein, harmlos ist in gewisser Hinsicht nichts, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gilt das aber nicht unbedingt für alle Formen der Thematisierung dieses Problems. Es gibt durchaus komische Romane zum Thema Suizid.
Zum Beispiel?
Nick Hornby's Long Way Down. Der handelt, das ist ein Roman, der handelt davon, dass sich vier Leute, die von einem schon bekannten Suizidort, nämlich von von dem Dach eines Hochhauses springen wollen und dann in ein Gespräch miteinander kommen, dann eine Art von Freundschaft beginnen und zum Ende natürlich nicht springen. Also es wird gezeigt, diese Thematisierung und die Umstände, dieses gemeinsam auf dem Dach stehen und springen wollen, bis hin sozusagen zu dem Beginn der Freundschaften. Es gibt etwa den schönen Roman von Walker Percy, der Kinogeher, in dem eine junge Frau, Kate heißt sie in dem Roman, die Heldin ist und die ist von Anfang bis Ende eigentlich suizidgefährdet, würde man sagen. Und man muss sich dauernd Sorgen machen um sie. Aber an entscheidender Stelle sagt sie, ich weiß nicht, was ihr habt. Warum haltet ihr mich alle für suizidgefährdet? Mir geht's gut und zwar gerade, weil ich an den Selbstmord denken kann. Den Gedanken an den Selbstmord, auf den könnte ich nie verzichten. Eher noch auf Krimis, auf Schokolade oder Nembutal. Das war damals ein gängiges Schlafmittel. Und das ist natürlich eine schöne Pointe, weil sie drückt aus, dass das Nachdenken darüber, das sich damit beschäftigen, das Lesen von Romanen, von TV-Serien, eben nicht per se bedeutet, dass wir den Schritt zur Tat setzen.
Das klingt jetzt wie ein Gedanke, von dem ich jetzt in Erinnerung habe, dass ich ihn bei Nietzsche von Ihnen zitiert gelesen habe. Also das, was tröstet, ist eigentlich der Gedanke an den Suizid, denn genau deshalb muss ich ihn nicht vollziehen.
Genau. Also Nietzsche sagt an einer Stelle eben tatsächlich, der Gedanke an den Selbstmord kann ein starkes Trostmittel sein und hilft über manche böse Nacht hinweg. Und das ist eine Erfahrung, die wir eben auch kennen. Es ist sozusagen einfach die Erfahrung des Auswegs. Wenn alles ganz schlimm wird in unserem Leben, dann gibt es noch diesen Ausweg. Und wenn er nicht so verrammelt ist wie in den hochchristlichen Zeitaltern, sondern auch offen steht, dann kann dieses Offenstehen selber schon ein Stück von Erleichterung und Befreiung bedeuten.
Wie erklären sich denn diese Enttabuisierung oder dieses leichter reden können über Suizid in der Moderne? Hat das einfach was mit der allgemeinen, zumindest unterstellten Befreiungsrichtung der Moderne zu tun oder wie ist das gekommen? Wie erklären Sie sich das?
Genau, also es hat was mit Emanzipation zu tun, es hat etwas mit Alphabetisierung und das heißt eben auch mit einem Mündigwerden im Lesen und Schreiben können zu tun und es hat natürlich sehr viel mit Säkularisierung zu tun. Säkularisierung, das heißt, dass die Religionen auch ihr Gewicht, ihren Einfluss, ihre Strafmacht einbüßen und verlieren.
Also dass das Dreuende, die Tat ist eine Sünde, weiter in den Hintergrund
tritt. Das tritt in den Hintergrund. Und dann kommt das nächste Schritt natürlich auch die Entkriminalisierung. Denn das darf man auch nicht vergessen. Also schon in durchaus säkularisierten und fortgeschrittenen Zeiten war in manchen Ländern der Suizid noch bis nach der Hälfte des 20. Jahrhunderts, der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts strafbar, ein Delikt.
Können Sie dieses strafbar vielleicht noch mal kurz erklären? Das ist in dem Fall jetzt ja gar nicht so ganz selbstverständlich, wie man Strafen anwendet.
Also man kann Menschen, die versucht haben, einen Suizidversuch zu begehen, vor Gericht stellen. Und das ist auch passiert, noch 1958. Eine tatsächlich in dem Fall etwas tragische und dramatische Fallgeschichte, Doppelsuizid eines Paares. Die Frau stirbt, der Mann verletzt sich schwer, aber überlebt, wird gefunden neben seiner toten Frau, kommt dann natürlich zunächst in die Klinik und wird dort behandelt, aber gegen alle Gutachten der Ärzte, die sagen, um Gottes Willen nicht das auch noch, kommt er dann vor Gericht. Und das 1958 in England und alles mit der doch recht starken, hintergründigen Begründung, Suizid ist deshalb ein Kriminaldelikt, weil er der Krone einen Untertanen entzieht.
Sie diskutieren ganz ausführlich diese Frage, wem gehört denn eigentlich das Leben? Also in diesem Beispiel der Krone, was gibt es denn noch für andere Möglichkeiten, wenn ich mir das Leben nehme, wem nehme ich es, wem gehört?
Also den lieben Gott hatten wir auch schon auf der Liste derer, die sozusagen Anspruch darauf erheben können, Eigentümer unseres Lebens zu sein. Und natürlich die Eltern, die Mutter im Speziellen. Also in gewisser Hinsicht gehört mein Leben, wenn man das so zu denken versucht, eben meinen Vorfahren, den Ahnen, den Verwandten, den Eltern, der Mutter, dem Clan, denen ich sozusagen blutsverwandtschaftlich verbunden bin. Und Nachfolge dieser Figurationen hat dann auch der Staat angetreten. Der Staat, der eben auch unter bestimmten Bedingungen sagt, das Leben gehört nicht dir. Also zum Beispiel ein junger Soldat, der in den Krieg zieht und wie etwa im Ersten Weltkrieg dann grauenvolle Dinge erlebt. Es gab ganz viele Soldatensuizide oder Suizidversuche auch, ne? Aber die waren natürlich strafbar. Das war keinesfalls erlaubt.
Also das Leben kann dem lieben Gott gehören, dem Staat gehören, der Mami gehören. Es kann auch theoretisch jedenfalls mir selbst gehören. Jedenfalls spielt das eine Rolle in einer Gedankenfigur, die auch bei Ihnen ausführlicher vorkommt, die der Selbstspaltung. Also es kann nicht dasselbe Ich sein, das ja. Ich umbringt, sondern ich muss dazu erstmal eine gedankliche oder ja. persönliche Spaltung haben. Was ist das für eine Gedankenfigur?
Das ist eine Gedankenfigur, die eben damit zu tun hat, dass man in dem, was ich sozusagen Kulturtechniken oder Selbsttechniken nenne, das heißt, in diesem Spektrum von Möglichkeiten, sich zu sich selbst zu verhalten, zum Beispiel dadurch, dass man ein Tagebuch schreibt oder ein Selbstporträt zeichnet oder heute würde man ein Selfie herstellen und ins Netz stellen und so weiter, dass man in diesem Spektrum auch den Suizid bedenken kann. Das gehört sozusagen in das Spektrum der Möglichkeiten.
Also ich muss ganz kurz die Langsam-Taste nochmal drücken. Es gibt bei Ihnen tatsächlich diese Figur der Selbsttechnik. Ja. Und da sind so unterschiedliche Sachen drunter subsumiert, wie Tagebuch schreiben, Selfies machen und als Extremtat
genau.
sich das
Leben nehmen. Abschiedsbrief schreiben und sich das Leben nehmen als Extrem. Ja, ganz genau. Mhm. Und Selbstspaltung klingt so ein bisschen dramatisch, ist ein Begriff, der changiert sozusagen zwischen der Beschreibung von zahlreichen Ausdrücken für den Suizid. Ich denke zum Beispiel an ein berühmtes Zitat von Théodore Chauffroy aus dem 19. Jahrhundert, der einmal sagt, das Wort Selbstmord ist schlecht gewählt, der tötet und der getötet wird, ist niemals derselbe. Und das war witzigerweise dann ein Zitat, das André Breton als Antwort ohne weiteren Kommentar auf die Umfrage der zweiten Ausgabe der Zeitschrift La Révolution Surréaliste gegeben hat, auf die Frage, ob der Suizid eine Lösung sein kann. Und diese Selbstspaltungen tauchen unheimlich oft in der Literatur über Suizid auf. Nicht immer jetzt so dramatisch, dass man sofort an Dr. Jekyll und Mr. Hyde denken würde. Aber zum Beispiel in einer Formulierung, die ich bei Ernst Jünger gefunden habe, wo er sagt, der Selbstmord hat mich immer beunruhigt, denn mir kommt das so vor, als würde ich mir selbst als einem wehrlosen Opfer gegenübertreten. Sozusagen als wäre es ein Duell mit mir selbst, aber sozusagen mit ungleichen Waffen. Das ist genau wieder dieser Gedanke, dass man sozusagen sich selbst aufspaltet. Und mein Versuch ist jetzt, das nicht wieder dramatisch zu pathologisieren, sondern zu sagen, das gehört sozusagen zum Erwerb einer Vielzahl von Möglichkeiten, sich zu sich zu verhalten dazu. Also, und das ist gleichzeitig auch ein hoch ehrenwertes Motiv etwa der Philosophie, der Aufklärung, etwa der Philosophie Immanuel Kant.
Ein Verhältnis zu sich selbst
genau.
einzulegen. Dieser Begriff oder diese Perspektive der Suizid als Selbsttechnik, also mindestens dieses Wort Selbsttechnik, das holen Sie sich bei dem französischen Philosophen Michel Foucault. Was bringt das? Also was bringt die Perspektive, den Suizid als Selbsttechnik zu sehen, wäre ein bisschen meine Frage. Also man kann dann, was Sie auch tun, unterschiedliche Arten und Weisen unterscheiden, wie man sich das Leben nimmt. Man kann vielleicht auch ein bisschen dran denken, dass man ein Stück Freiheit sieht, wenn man Suizid als Selbsttechnik betrachtet. Aber mich interessiert einfach, wie sehen Sie das? Warum nehmen Sie diese Perspektive ein?
Es gehört eben zu diesen Möglichkeiten. Ich habe einen sehr schönen Text beim Studieren des Materials gefunden aus dem Jahr 1993 von einer heute, glaube ich, völlig vergessenen flämischen Philosophin. Die darüber geschrieben hat, dass es ein Motiv für Suizid gibt, das ganz entschieden von sozusagen einem künstlerischen oder ästhetischen Zusammenhang erlebt. Sie sagt, philosophisch sind eigentlich bestimmte Suizide gar nicht so besonders relevant. Es gibt ganz rationale Suizide, das sind die, wenn jemand unter schweren Krankheiten und unerträglichen Schmerzen leidet. Und es gibt ganz irrationale Suizide, von denen wir nichts wissen, vorher nicht und nachher nicht und sie auch nicht verstehen und nachvollziehen können. Und dazwischen sagt sie, gibt es aber etwas, das ist ein ästhetisches Motiv und das hat ganz viel mit diesem Sich-zu-sich-Verhalten zu tun.
Was für eine Autorin ist das, die das geschrieben hat? 93 haben Sie gesagt, eine Kulturwissenschaftlerin?
Patricia de Martelaere heißt die. Das ist eine belgische Philosophin, wie gesagt. Okay. Und das ist ein Essay, der ist 1997 für die Neue Rundschau übersetzt worden und trägt den Titel Der Lebenskünstler, eine Ästhetik des Selbstmords. Und wir würden normalerweise Lebenskunst nie mit Selbstmord assoziieren. Sie tut das aber und sie tut das sehr überzeugend. Sie sagt zum Beispiel, wir lesen oft in der Philosophie, der Tod sei das Ende des Lebens. Und dann sagt sie, das Schlimme am Tod, das Skandal am Tod ist, er ist nie das Ende des Lebens. Er ist immer Unterbrechung. Wir sterben immer dann, wenn wir es am wenigsten brauchen können. Wir sterben, während wir gerade die Kinder von der Schule abholen, während wir gerade an irgendeine schöne Sache denken oder betrunken nach Hause kommen oder mit dem falschen Mann oder der falschen Frau im Bett liegen. Was weiß ich. Sie sagt, das Ende des Lebens ist es fast nie. Und das Ende zu sein, das ist eine ästhetische Kategorie. Dass das Dasein ganz sein soll, dass es sich runden soll, dass es ein Ende haben soll. Das ist etwas, was mit der Perspektive des Suizidenten zusammenhängen kann. Und sie hat natürlich ein sehr gutes Argument. Es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die sich eben just, nachdem sie ein Werk fertiggestellt haben, Philipp Mainländer eben buchstäblich auf den Druckfahnen seines Werks zur Philosophie der Erlösung, dann das Leben genommen haben.
Ich kann das nachvollziehen, will trotzdem ganz grob, ganz pointiert zurückfragen, ob diese Perspektive Suizid als ästhetische Kategorie nicht etwas verharmlost.
Es versucht eher sozusagen die Stigmatisierung, die mit dem Suizid verbunden ist, ein Stück weit zu relativieren.
Die Stigmatisierung, die aus der christlichen Kultur noch kommt und genau, den Sünder sieht.
Ja, die den Sünder sieht, die die Schuld sieht, die das Versagen sieht, die auch sozusagen mit sehr viel Einsamkeit verbunden ist. Das ist zum Beispiel eine Konsequenz, ein Element auch von Dingen, die durch Therapien kommen, die immer nach Maßgabe des Paradigmas der Prävention denken. Suizid ist so schlimm, dass wir ihn unter allen Umständen verhindern müssen. Und dieser andere Aspekt, dass ein Leben manchmal auch gelingen könnte darin, der darf gar nicht ausgesprochen und wahrgenommen werden.
Gelingen könnte, weil man vergleichsweise frei das Ende als Ende
setzt.
Selbstbestimmt.
Ganz genau. Selbstbestimmt, selbst wählen kann und selbst setzt. Ganz genau.
Jetzt gibt es aber trotzdem all die Fälle, wo man Suizid nicht von Leiden, beispielsweise von psychisch krankem Leiden, trennen
ist ja vollkommen kann. Klar. Aber mir geht es eben auch gar nicht darum, jetzt sozusagen den Psychologen oder den Soziologen Konkurrenz zu machen und zu erklären, warum diese Theorie ihnen besser helfen kann, sondern mir geht es darum, sozusagen eine andere Art von Brücke zu bauen zu der vielfältigen Form kultureller, schriftstellerischer, filmischer und so weiter Reflexion dieser Thematik.
Ja.
Ich will nicht, das könnte ich auch gar nicht, ich will nicht jetzt behaupten, Suizide müssen ausschließlich unter diesem Gesichtspunkt beurteilt werden. Das ist, das wäre ja auch absurd und sinnlos und wie gesagt, mein Buch ist kein Versuch, sozusagen jetzt Dürkheim oder Karl Menninger Konkurrenz zu machen.
Ja, das verstehe ich. Und das, also am Anfang Ihres Buches in der Einleitung, wenn Sie so ein bisschen sortieren und die Perspektive einstellen, sagen Sie das auch sehr klar, was Ihre Perspektive nicht ist. Soziologen interpretieren Statistiken, das mache ich nicht. Psychologen interpretieren Fallgeschichten, das mache ich nicht. Sondern Sie, wie Sie es auch gerade gesagt haben, Sie wollen Brücken schlagen. Und was mich so ein bisschen nochmal interessiert, ist trotz allem, dass wenn man all das Material gelesen hat, was Sie gelesen haben, und wenn man auf, mit diesem Blick des Kulturhistorikers zugleich distanziert, aber auch sehr sensibel interpretierend schaut auf all das, was diese Jahrhunderte zu bieten hatten, interessiert mich trotzdem, was mache ich denn damit? Wie ist mit Ihrem Blick, wie schauen Sie auf das Thema Sterbehilfe zum Beispiel? Also in Fällen, wo es umgeben von Leiden auch darum geht, möglichst eigenständig ein Ende zu bestimmen.
Genau. Ich zitiere eine ganze Reihe natürlich von Geschichten, aber auch von Verarbeitungen dieses Themas, sei es im Film oder in der Literatur. Und da ist es natürlich ein Thema, das uns in ganz besonderer Weise betrifft und nahe ist. Einerseits, weil es natürlich an diese Wirklichkeit des Leidens erinnert und an die Schwierigkeit, ein von Schmerzen und unerträglichen Einschränkungen des Lebens, bedrohtes Leben, sozusagen weiterleben zu müssen. So hat ja ein Stück weit auch die Sterbehilfediskussion begonnen, anhand von Fällen von Koma-Patientinnen, sei es in Florida oder in Italien, und das waren sehr kontroverse Geschichten. Und hier hat sich auch ganz allmählich ein anderes Verständnis jetzt langsam und vorsichtig zu etablieren begonnen. Nämlich,
was Sie
und das hat was mit Respekt und Anerkennung zu tun. Und das ist etwas, was nicht, es geht nämlich sozusagen bei diesem Thema nicht nur um die Suizidenten. Es geht sehr oft auch um die Menschen, die eben den Suizid eines ihnen nahestehenden Menschen erlebt haben. Und wenn sie den erlebt haben, feststellen, dass sie mit dieser Erfahrung sehr einsam sind. Sie können natürlich selbst zum Therapeuten gehen, aber sie können darüber eigentlich nicht reden. Und eigentlich folgt dann aus dem Präventionsgedanken sozusagen ein großer Vorwurf. Ich habe irgendwas versäumt, ich habe es nicht verhindert, ich war nicht wichtig genug, damit dieser Mensch das nicht getan
hätte.
Wieder
das große Schuldthema, das aus der christlichen
Kultur. Das tritt plötzlich wieder mit großer Macht in den Vordergrund, und was sekundär dann wirksam wird, sind Stigmatisierungsprozesse. Das heißt, ich bin allein damit, ich finde niemanden, mit dem ich darüber reden könnte. Und ein Beispiel, was mich sehr bewegt und beschäftigt hat, das war ein guter Freund, der einen nahen Angehörigen verloren hat und sich natürlich furchtbar darüber gegrämt und getrauert hat. Und im Gespräch mit mir dann an einer ganz bestimmten Stelle sagen kann, heute weiß ich, vielleicht war es einfach sein Weg. Und das ist eine Position, die mir wichtig vorkommt, dass man das auch zugestehen kann. Und das heißt dann plötzlich auch, ich bin da nicht schuld daran. Vielleicht war das etwas, was in der Logik dieses Lebens lag, dieses Ende zu finden. Oder nehmen wir das schöne Beispiel von Paul Lafargue, das hat mich auch sehr beeindruckt. Paul Lafargue war der Schwiegersohn von Karl Marx, war verheiratet mit der Tochter von Karl Marx, Laura, und war Arzt und hat eigentlich sehr früh schon gesagt, er kann sich nicht vorstellen, älter als 70 zu werden. Nun gut. Heute würden wir wahrscheinlich 80 an die Stelle setzen, aber damals waren wir mit 70 eben auch schon sehr alt. 1911 geht er nochmal mit seiner Frau in die Oper, dann fahren sie in ihr kleines Häuschen, essen nochmal zu Abend, legen sich ins Bett und nehmen sich das Leben. Es gibt einen Abschiedsbrief, gab ein riesiges Begräbnis dann auf Père Lachaise und großes Unverständnis unter seinen Parteigenossen. Lenin selbst so gesagt haben, eigentlich geht das nicht. Ein Revolutionär darf sich nicht das Leben nehmen, denn sein Leben gehört nicht ihm, sondern der Partei. Aber Paul Lafargue war auch derjenige, der das berühmte Lob der Faulheit geschrieben
hat. Die Partei hatten wir vorhin vergessen, also auch der Partei kann ein Leben
gehören. Auch der Partei kann das Leben gehören, ganz genau. Und diese Idee, die im Lob der Faulheit zum Ausdruck gebracht wird, ist einfach auch die, dass man sagen können dürfen muss, es ist genug. Und das ist nicht unbedingt krankhaft. Es gab mal jedenfalls im Österreichischen den schönen Begriff lebensmüde, und die ersten Suizidpräventionseinrichtungen, die heute alle Kriseninterventionen und Präventionseinrichtungen heißen, hießen ursprünglich mal Lebensmüdenfürsorge. Das fand ich einen sehr netten Begriff, den ich sehr gern mochte.
Ja. Zum Abschluss dieses Gesprächs, das leider auch nur so ein Appetithäppchen für dieses sehr, sehr reichhaltige Buch sein kann, würde ich gerne noch mal nach Ihrem Verhältnis zum Thema fragen tatsächlich. Ich habe schon gesagt, Sie sind Kulturhistoriker. Sie haben ein enorm reichhaltiges Werk, über ganz viele methodische Sachen nachgedacht, über unendlich viel Material nachgedacht, gelesen, geschrieben, vorgetragen. Ich wäre rettungslos, das jetzt hier aufzählen zu wollen und auch nur anzufangen. Eine Sache ist mir aber aufgefallen sofort, als ich schon die Ankündigung zu diesem Buch gesehen habe, an einem der vielen Anfänge Ihrer wissenschaftlichen Karriere steht die Habilitationsschrift über Todesmetaphern. Das heißt, am Beginn und jetzt steht ein wirklich großes, starkes Buch über den Tod. Wie kommt das? Also warum lässt Sie dieser Todeskomplex nicht los, offenkundig?
Das hat natürlich in meinem Fall auch persönliche Hintergründe. Ich habe meine Eltern sehr, sehr früh und kurz nacheinander verloren und habe versucht das auf meine Art, wahrscheinlich war das immer schon sozusagen die Art, darüber nachzudenken, zu lesen, zu schreiben, zu bewältigen. Und bestimmte Antworten auf die Fragen, die mir da als junger Mann gekommen sind, habe ich auch halt noch nicht.
Okay. Thomas Machow, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja.